Ja, wir bleiben im Alten Testament. Wir sprechen über das geistliche Leben eines Christen. Wir haben eben über das Miteinander nachgedacht, wo es auch mal Missverständnisse geben kann und Konflikte. Jetzt die persönlichen Krisen, nicht die globalen, das hat der Bastl schon richtig erkannt. Und wir lesen Psalm 103. Ich muss euch sagen, die ersten 15 Jahre meines Glaubenslebens habe ich mit der Lutherbibel verbracht. Und damals habe ich sehr viel auswendig gelernt und das ist alles nach Luther bei mir abgespeichert. Und bei den Psalmen bin ich auch sehr dankbar, denn Luther hat die Psalmen schon genial übersetzt, weil es ihm gelungen ist, die Poesie, die da im Hebräischen drin ist, in den Psalmen, ein Stück weit mit ins Deutsche rüberzukriegen. Die hebräische Poesie reimt sich nicht. Wenn wir an Poesie denken, Gedichte, die reimen sich meistens im Deutschen, aber im Hebräischen gibt es keine Reime und es ist trotzdem Poesie. Und das hat Luther genial rübergebracht in die Psalmen. So habe ich zwar hier eine Elberfelder Bibel vor mir, aber ich lese euch den Psalm trotzdem nach Luther. Psalm 103, die ersten 5 Verse von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der da alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem sättigt dein Leben, heißt es hier in der Elberfelder, und deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler, oder Luther sagt, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Nun, ich glaube, wir haben alle schon von Lobpreis gehört. Es gibt ja heute geradezu eine Lobpreisbewegung, wo wir auch schon wieder ein paar Fragezeichen machen müssen, ob das alles wirklich so der Lobpreis ist, wie wir ihn im Neuen Testament finden. Aber wir haben alle von Loben gehört. Und vielleicht kennen wir auch den Zweizeiler, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Aber es gibt auch Situationen, in denen unsere Seele Gott nicht mehr mit fröhlichem Munde loben kann. Wo wir in Krisen gekommen sind, wo uns der Lobpreis förmlich auf den Lippen erstirbt. Es ist nicht eindeutig, in welcher Situation David Psalm 103 geschrieben, gedichtet hat, wann er ihm geschenkt wurde. Aber viele Ausleger sagen, es könnte in der Zeit gewesen sein, als sein eigener Sohn Absalom sich gegen ihn erhoben hatte, eine Palastrevolte durchgeführt hatte, wir würden heute sagen einen Putsch, und David musste fliehen vor seinem eigenen Sohn. Kann man in einer solchen Situation Gott loben? Unmöglich. David sitzt vielleicht auf einem Stein in der Wüste und bläst Trübsal. Nichts mit Lobpreis. Aber da gibt er seiner Seele einen Ruck, wir würden heute sagen einen Impuls, und sagt zu seiner eigenen Seele, Seele, lass dich nicht hängen, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schaut, und jetzt müsste man eigentlich denken, dass David die Wohltaten Gottes aus der Vergangenheit aufzählt. Er sagt ja, vergiss nicht, was er dir schon Gutes getan hat. Vergangenheit, perfekt. Und so müsste er eigentlich jetzt beten, der alle deine Sünden vergeben hat, der alle deine Gebrechen geheilt hat. Aber wie betet David? David wechselt auf einmal in die Gegenwart, ins Präsens und betet, der alle deine Sünden vergibt. Präsens, Gegenwart. Der alle deine Gebrechen heilt. Präsens, Gegenwart. Nicht vergeben hat, geheilt hat. Er geht in die Gegenwart. Wenn hier ein Germanist dran geht, sagt er, hier ist ein germanistischer Stilbruch. Aber hier ist kein germanistischer Stilbruch. Hier ist ein göttlicher Durchbruch. Eine verzagte Seele fängt an, Gott zu loben in der Krise. Und wie haben wir eben gesagt, loben zieht nach oben. Er wird in die Gegenwart Gottes gezogen und erkennt, der Gott, der ihm in der Vergangenheit schon so oft und so mächtig geholfen hat, der ist auch jetzt derselbe. Der kann ihm auch jetzt in dieser Krise helfen. David hatte schon als junger Mann mit Löwen und Bären gekämpft, die die Herde überfallen haben. Er hatte den Goliath besiegt. Er hatte Gott erlebt. Und trotzdem sagt er, der alle deine Sünden vergibt, der alle deine Gebrechen heilt. Und dann beschreibt David dieses Bild. Er gebraucht dieses Bild. Er beschreibt sein inneres Erleben, wie er in der Krise wieder aufgehoben wurde mit einem Bild aus der Tierwelt. David war ein Naturbursche. Ich habe gerade gesagt, er hat mit Löwen, mit Bären, mit Schafen, mit Rindern zu tun gehabt. Er war draußen in seiner Jugend. Später als König vielleicht ein bisschen anders, aber als junger Mann hat er Tiere kennengelernt und beobachtet. Und zum Beispiel sagt er hier, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Und da stellt sich die Frage, wie wird denn ein Adler wieder jung? Übrigens, das ist ein Steinadler. Es gibt verschiedene Arten von Adlern. Es gibt auch den Seeadler. Der hat dieses weiße Kopfgefieder. Das ist das Wappentier Amerikas, der Seeadler. Und das hier ist der Steinadler, weil im Sinai-Gebirge, südlich von Israel, da gibt es heute noch Steinadler. Und hier in unseren Breitengraden gibt es die auch. Sachsen habe ich mich jetzt nicht erkundigt, aber in den Tauern zum Beispiel in Österreich, da ist der hier in eine Falle gegangen. Und mein Freund hat ihn da gefunden, hat ihn mitgebracht, hat ihn ausstopfen lassen und er hängt so in seinem Wohnzimmer. Da habe ich das Bild gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, ob man Tiere über die Grenze mitnehmen darf, Tote, aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Da seht ihr diesen Kameraden. Es gibt verschiedene Adler. Er ist auf jeden Fall der König der Lüfte. Der hier hat 2,20 Meter Flügelspannbreite und eine Sehkraft. Der hat Augen wie ein Adler. Das kann ich euch verraten. Der kann aus 100 Meter Entfernung unten am Boden eine Maus laufen sehen. Aus 100 Meter Entfernung. Adleraugen. Und er hat unglaubliche Eigenschaften. Ein ganz gewaltiges Tier. Und David beschreibt jetzt seine Erfahrung, seine geistliche Erfahrung hier im Psalm, drückt das aus mit dem Bild und sagt, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Nochmal die Frage, wie wird ein Adler wieder jung? Adler können bis zu 60 Jahre, sogar in Ausnahmefällen bis zu 80 Jahre alt werden. Und ich werde euch jetzt zwei Eigenschaften der Adler nacheinander nennen, die einzigartig sind, die wir nur beim Adler finden. Und die erste, die holen wir uns jetzt aus einem anderen Teil der Bibel und dann kommen wir zurück zu Psalm 103 und bleiben dort. Die erste Eigenschaft, die wir nur beim Adler finden, ist diese. Junge Adler werden buchstäblich auf Adlersflügeln getragen. Und wo kommt das her? Das finden wir in der Bibel. Ja. Gut. Ja. Es ist ein Lied gedichtet worden nach dem. Es gibt ein Gedicht, da hat der Werner recht. Ja. Ist vertont worden. Aber hier, wo kommt es her? Aus 5. Mose 32, Vers 11. Da sagt Mose im Rückblick auf die Wüstenwanderung Israels, als sie 40 Jahre in der Wüste gewesen waren, wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, das heißt, er nimmt seine Jungen auf die Flügel und sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete ihn, Jakob, das Volk Israel, der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Seht ihr, Mose gebraucht dieses Bild für die Wüstenwanderung, da beschreibt er Gottes Fürsorge für sein Volk Wie eine Adlermutter oder Adlervater, die können das nämlich beide, die ihre Jungen auf die Flügel nehmen. Und da fragt man natürlich sofort, wann machen das die Adler? Die Adler bauen ihren Horst, ihr Nest, in bis zu 2800 Meter Höhe, damit da keine anderen Feinde drankommen. Und stellt euch vor, da hat oben auf dem Horst die Adlermama zwei Eier ausgebrütet. Meistens ist es so bei den Vögeln, da gibt es den sogenannten Kainsmord. Der Stärkere wird den anderen töten, so dass nur eins übrig bleibt. Aber hier sind jetzt zwei schon relativ groß geworden und die müssen ja nun irgendwann mal fliegen lernen. Die sind noch nie geflogen in ihrem Leben. Und die mutigen Adler Kinder, die probieren es selber aus. Die krabbeln über den Rand des Horstes und probieren es mal aus. Und die nicht so mutig sind, die kriegen nachgeholfen. Da kommt die Mama irgendwann und gib mal so einen Schubs. Hier, ihr jungen Leute, nicht bis 35 im Hotel Mama hocken bleiben, ja? Da muss man auch mal raus aus dem Nest. Und so macht das dann die Mama. Kriegen sie einen Schubs. Und wenn sie die Flügel, sie sind noch nie geflogen, nicht in den richtigen Winkel stellen, stürzen sie manchmal ab wie ein Fallschirm, der sich nicht geöffnet hat. Und wenn das passiert, kommt entweder die Mama oder der Papa, wer gerade in der Nähe ist, pfeilschnell angeschossen, fliegt unter das abstürzende Junge, fängt es auf mit seinen Schwingen und bringt es wieder zurück auf den Horst. Wer hat denn das in die Köpfe dieser Adler hineingelegt? Ich kann es euch sagen. Die Evolution. Merkt ihr, wie deppert das ist? Ein genialer Schöpfer hat diesen Tieren diese Instinkte gegeben. Macht kein anderer Vogel auf der Welt. Macht nur der Adler. Er kann seine Jungen wieder auffangen. Und es gibt sogar Berichte, habe ich gelesen, ich bin kein Ornithologe, ich bin kein Vogelfass, hier ist ein Vogelfachmann, ja, der Markus, der heißt Vogel. Auf jeden Fall habe ich mich auch ein bisschen belesen, da war ein Artikel, dass die Adlermama, also die Frau Adler, nur einen Adlermann heiratet, wenn die fliegt und lässt einen Stein fallen und er muss den Stein auffangen auf seinen Flügeln. Das kann sein, da testet sie schon, ob er die Jungen später auffangen kann. Ja, das habe ich in einem Artikel gelesen. Also ihr glaubt gar nicht, was Gott alles in die Tierwelt reingelegt hat. Und diese Adlermama oder Papa, die fangen die Jungen auf. Und Gott sagt, er hat das Volk Israel getragen, wie eine Adler seine Jungen auf die Flügel nimmt. Israel ist nämlich während der Wüstenwanderung 10-mal abgestürzt. 10-mal haben sie gemurrt. Und Gott hat sie immer wieder getragen und doch am Ende ins verheißene Land gebracht. Nicht die ganze Generation. Wir wissen nur, Josua und Kaleb haben wirklich das Land dann betreten. Aber als ich das zum ersten Mal weitergegeben habe, es war auch in der Zeit in Mannheim vor mehr als 25 Jahren, als ich diese Botschaft ausgearbeitet hatte, habe ich gefragt, wo sind denn hier die jungen Adler? Wer ist denn in den letzten 5 Jahren zum Glauben gekommen? Und da gingen doch erfreulicherweise einige Hände hoch. Dann habe ich gesagt, schaut mal, unser Gott, der trägt. Wenn man seine ersten Schritte im Glaubensleben macht und man kommt aus der Welt und die alten Gewohnheiten wollen einen wieder einholen und die alten Freunde ziehen einen wieder in die falsche Richtung und man fällt vielleicht auch mal und stolpert, aber Gott trägt. Es gibt ein altes Lied in Reichsliedern, da heißt es, in den ersten Gnadentagen wirst du durch das Lamm getragen. Gott ist ein Gott, der trägt seine jungen Adler. Und die Alten auch, erträgt. Wir sehen es hier an dieser ersten Eigenschaft, die nur der Adler hat. Und jetzt kommt die zweite. Und zurück zu Psalm 103. David sagt, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Luther, und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Adler hat keine regelmäßige Mauser. Ich kannte das Wort früher nicht, Mauser. Ich dachte, was ist denn das? Schaut mal, wenn ich nur alle paar Jahre hier nach Niederlungwitz komme und das nächste Mal, dann bringt der Sebastian seine Töchter mit und ich muss schon hochschauen zu denen und denke, oh, dann sage ich, die haben sich aber gemausert, deine Mädchen. Ja, guck, oder sein Sohn, wenn ich dann hochschauen muss zu den jungen Männern, weil die schon 2 Meter groß sind, dann sagt man, der hat sich aber gemausert. Das kommt aus der Vogelsprache. Denn die Vögel, die werfen normalerweise jedes Jahr ihr Gefieder ab. Es gibt sogar Vogelarten, die werfen mehrmals im Jahr, wechseln die ihr Federkleid. Und der Adler oft nur einmal in seinem Leben. Und es kann sein, der ist schon 30 Jahre alt oder älter und hat noch nie sein Gefieder gewechselt. Und wenn der in die Mauser kommt, in diese Zeit des Gefiederwechsels, das ist für ihn eine lebensgefährliche Krise. Manche überleben das nicht. Das ist für einen Adler schlimmer als bei den Vögeln, die das jedes Jahr mehrmals machen. Und was ist jetzt passiert? Die Federn sind immer länger gewachsen, die Röhren immer dichter geworden, sein Federkleid wird immer schwerer und erst erhebt er sich seltener und irgendwann kann sein, er fliegt gar nicht mehr. Der Adler, der König der Lüfte, er fliegt nicht mehr. Wie ernährt er sich dann noch? Nun, zunächst lebt er von den Brocken, die andere Adler auf seinen Horst fallen lassen. Tiere haben oft ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl, viel besser als wir Menschen manchmal, leider. Aber das ist nicht viel. Im Grunde lebt er von seiner Substanz. Er nimmt auch ab, er verliert Fettreserven, weil dieser Vorgang der Mauser kann insgesamt 3 Monate dauern. Das geht nicht über Nacht. Ein neues Federkleid wachsen lassen, ja, kann 3 Monate dauern. Und es kann auch sein, dass er in dieser Zeit wirklich jämmerlich aussieht. Und da frage ich mal an der Stelle, ist das vielleicht auch schon mal deine Situation gewesen, dass du nicht mehr auf Beute ausgegangen bist, dass du dich irgendwie alt gefühlt hast in deinem geistlichen Leben? Das ist keine Frage des Lebensalters. Es gibt heute 80-Jährige, die springen die Treppe hoch wie junge Hirsche und Teenager, die schleichen hoch, dass du meinst, sie sind kurz vor der Rente. Ja, also das ist keine Frage des Lebensalters, sondern der inneren, der geistlichen Frische. Aber wenn wir nicht mehr auf Beute aus sind, wie der Adler, er fliegt nicht mehr, er holt sich selbst keine Beute mehr. Das ist ein Zeichen des Altwerdens. Wenn man in der geistlichen Jugendkraft steht, dann liest man seine Bibel, dann freut man sich über das Wort wie einer, der große Beute macht, Psalm 119. Man kommt in die Versammlungen, man möchte Gott begegnen, man möchte etwas nehmen für sich, man möchte aber auch geben an andere. Wenn man in der geistlichen Jugendkraft steht, dann ringt man im Gebet, manchmal auch, bis Gott eine Antwort gegeben hat. Wir haben gestern Abend auch vom Gebet gehört. Darf ich an der Stelle etwas ergänzen? Ich sagte, wir wollen immer Dinge gerne wegbeten. Wir möchten gerne alles Unangenehme aus unserem Leben einfach wegbeten. Aber wir sollten lernen, Dinge durchzubeten. Durchbeten heißt, so lange beten, bis Gott mir die Antwort gegeben hat. Und es kann sein, ich bitte den Herrn um etwas und der Herr sagt, ja, gerne. Das kannst du gleich haben. Die Ampel steht im Bild gesprochen auf grün. Und der Herr sagt, ja, das gebe ich dir gerne. Es kann sein, die Ampel geht auf gelb. Und der Herr sagt, noch nicht. Im Moment kann ich dir das noch nicht geben. Ich muss erst was erreichen in deinem Leben. Oder die Ampel geht auf rot. Und der Herr sagt, du weißt gar nicht, was du bittest. Das ist nicht gut für dich. Ich bin froh, dass Gott nicht alle meine törichten Gebete erhört hat. Was meint ihr, wo ich mich hingebetet hätte? Ich würde heute nicht hier stehen, wenn Gott alle meine verrückten Gebete erhört hätte. Aber Augustins Mutter Monika hat einmal gesagt, wenn Gott unsere Gebete nicht so erhört, wie wir wollen, dann erhört er sie so, wie es besser ist. Und das ist wirklich so. Also Dinge durchbeten, wie Jakob sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Auch um Menschen ringen, wirklich um sie ringen, dass sie errettet werden. Und nicht nur, ja, segne die ganze Welt und rette, was sich retten lässt. Diese Gebete können wir uns, glaube ich, sparen. Ja, das wird Gott schwerfallen, darauf irgendwie zu antworten. Also ihr seht, der Adler, er fliegt nicht mehr. Er ernährt sich von der Vergangenheit oder von Brocken anderer. Er geht nicht mehr selbst auf Nahrung. Und dann passiert ein zweites. Das sagen Vogelexperten, es läuft ihm ein gelbes Hornharz aus dem Schnabel und bildet einen sogenannten Überschnabel. Weil der Schnabel nicht mehr durch Arbeit weggewetzt wird, wächst ihm buchstäblich der Schnabel zu. Kennt ihr das auch? Erst ernährt man sich nicht mehr geistlich, man ist schwach, es wird einem alles so viel, man hockt auf seinem Nest und dann verschließt einem buchstäblich den Schnabel. Man hat kein Zeugnis mehr. Man hätte die Gelegenheit, mit jemand über den Herrn zu reden, aber man kriegt's nicht raus. Man schämt sich. Und hinterher schämt man sich, dass man sich geschämt hat. Ja, so kann es gehen. Und ist mir auch schon so gegangen. Also, es wächst ihm buchstäblich der Schnabel zu. Und das ist natürlich eine echt kritische Situation. So sitzt er da auf seinem Horst, die Federn fallen ihm aus und da gehen jetzt die Meinungen der Fachleute auseinander. Es gibt im ganzen Internet kein Bild, das einen Adler zeigt, der völlig kahl ist, der aussieht wie ein gerupftes Huhn. Ich habe ein Bild auf meiner Festplatte, das habe ich aber bewusst hier nicht reingenommen. Da sieht ein Adler schon ein bisschen gerupft aus. Ja, da merkt man, der ist in der Mauser. Aber ich sage nochmal, da gehen jetzt die Meinungen der Fachleute auseinander. Manche behaupten, er verliert seine Federn nach und nach. Und es gibt auch Leute, die sagen, es kann sein, dass er wirklich da kahl sitzt und keine Federn mehr am Leib hat. Wie auch immer, ich sagte, es dauert 3 Monate. Plötzlich kriegt er einen rätselhaften Impuls. Hormone werden ausgeschüttet in seinem Körper. Wir haben Hormone, Tiere auch. Hormone werden ausgeschüttet und plötzlich fängt er an, wie verrückt, mit seinen Flügeln zu schlagen. Und die losen Federn, die nur noch lose in den Röhren sitzen, die fallen von ihm ab. Und dann wetzt er seinen Überschnabel weg. Warum hat er das vorher nicht gemacht? Nein, das passiert nacheinander und eines Tages sieht man einen ausgehungerten Adler, der sich wieder auf Beute stürzt. Und dem möchte ich dann nicht begegnen. Denn Adler können in der Not Mäuse fressen und so Kleinvieh und Eidechsen und alles, ja, auch Fische können sie sich holen. Aber normalerweise fressen sie Hasen, Füchse, Dachse und sie können sogar Rehe reißen oder Füchse sich holen und wegtragen. Ihr seht, es sind keine Kinder da, da kann ich diese Bilder zeigen, sonst muss ich mal aufpassen. Der Adler ist ein Raubvogel und eines ist bei dem Adler nach der Mauser anders als vorher. Eines ist anders. Fachleute sagen uns, diesen Adler nach der Mauser, der ist von Jägern und Fallenstellern fast nicht mehr zu kriegen, wie der von meinem Freund. Der war wahrscheinlich vor der Mauser da in die Falle gegangen, in den Tauern. Aber die sind nicht zu kriegen. Warum? Weil sie die Erfahrung und Reife des Alters verbinden mit der Flugkraft und Dynamik eines jungen Adlers. Der geht ab, sage ich euch, nach der Mauser. Der ist ja rund erneuert, ja. Der hat ja neues Gefieder. Den kriegen Jäger und Fallensteller normalerweise nicht. Ihr Lieben, falls jetzt jemand denkt, na, tut der Wilfried jetzt ein bisschen allegorisch auslegen? Nein, das tue ich nicht. Das Bild gebraucht David hier, inspiriert durch den Heiligen Geist in der Bibel. Er sagt, seine geistliche Erfahrung, es ging ihm, er wurde jung wie ein Adler. Und ein Adler, der wird jung durch die Zeit, wenn er durch die Mauser geht. So, das ist für den Adler eine schwere Krise. Ich sagte, manche überleben es nicht. Aber wenn sie durch sind, dann ist es herrlich. Dann haben sie ganz neue Möglichkeiten. Und wir wollen mal nachdenken, auch wir als Gläubige können in Krisen kommen. Und wir waren schon darin. Oder vielleicht kommen noch welche auf uns zu. Vielleicht ist heute Nachmittag jemand hier, der ist gerade in einer geistlichen Krise. Wenn du zum Beispiel gesundheitlich in einer Krise bist, die Medikamente schlagen nicht mehr richtig an. Die Ärzte wissen nicht mehr weiter. Die Medikamente produzieren mehr Nebenwirkungen als Wirkungen. Vertrau auf den Herrn. Er kann dich körperlich, seelisch, nervlich anrühren, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Meine Silvia, die hat 2002, schon bald 20 Jahre her, hat ja auch mal die Flügel hängen lassen, meine Frau. Wir waren umgezogen und es war viel Turbulenz. Wir hatten damals Teenager-Kinder, wir waren herausgefordert, eine neue Arbeit von Mannheim nach Hünfeld, nach Hessen umgezogen und es war alles gut gegangen, aber nachher hat sie die Flügel hängen lassen. Es hat 5 Jahre gedauert. Sie hat in der Zeit Panikattacken gehabt. Sie konnte fast keine Nacht schlafen, ohne Schlafmittel überhaupt nicht mehr schlafen und es ging ihr nicht gut in der Zeit, wo sie gerade so gebraucht wurde. Und ich habe ihr oft gesagt, bleib doch heute liegen. Sie ist nicht liegen geblieben, an keinem Tag. Viel zu starkes Pflichtbewusstsein, ja. Immer aufgestanden, immer die Familie versorgt. Aber der Herr hat sie aufgerichtet. Es dauerte 5 Jahre, aber 2007 war sie durch. Und als sie da durch war, hat sie nachher ihre Erfahrungen auch in einem Buch verarbeitet. Vielleicht, wenn beruflich nichts mehr weitergeht, vertrau auf den Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, was heute das Problem ist in vielen Firmen? Immer weniger Arbeiter und Arbeiterinnen müssen immer mehr Arbeit machen, weil am Personal gespart wird, nicht an den Maschinen. Die werden gekauft, die werden abgesetzt von der Steuer, aber Personal verursacht die hohen Kosten und dann wird am Personal gespart. Oder es kann auch sein, dass man nicht das geeignete Personal findet, dass man sucht und Mitarbeiter einfach nicht findet, weil sie nicht auf dem Markt sind. Ja, wie auch immer, ihr kennt eure Berufssituation, vertraut auf den Herrn. Und wenn du selber Chef bist oder Chefin, sei ein guter Chef, lass ihn über dir Herr sein, dann wirst du auch gut mit deinen Mitarbeitern umgehen. Oder wenn junge Leute in einer Phase sind, ich sehe jetzt gerade keine vor mir, aber ihr habt ja Kinder und ihr habt Enkelkinder und so weiter. Wenn ihr in der Phase seid, wo sich alles verändert, körperlich, seelisch, glaubensmäßig, wenn der alte Kinderglaube zerbricht und auf ein neues Fundament gestellt werden muss, steht diese Krise durch und vertraut euch dem Herrn in einer tieferen Weise an als bei eurer Kinderbekehrung. Gott nimmt Kinderbekehrungen sehr ernst. Meine Kinder haben sich alle früh bekehrt und dafür bin ich dankbar und sie haben daran festgehalten bis zum heutigen Tag. Das ist ganz große Gnade. Aber Gott nimmt Kinderbekehrung sehr ernst und doch muss ich das vertiefen. In der Pubertätszeit, im Übergang vom Kind zum Erwachsenen, muss das auf ein neues Fundament gestellt werden. Und wenn man erkannt hat, ohne Jesus gibt, das ist keine Alternative, das Leben. Er ist im buchstäblichen Sinn alternativlos, um mal diesen seltsamen Ausdruck hier positiv anzuwenden. Wenn ihr Eheleute zuhören, heute Nachmittag, ja, die Ehe kommt ab und zu mal dran bei mir, das geht nicht anders. Wenn das Bild eurer Ehe vielleicht eher dem flugunfähigen Adler auf dem Horst gleicht, dann ist und bleibt doch Jesus Christus der Einzige, der helfen kann. auch wenn manche meinen, zu viel Enttäuschungen, zu viel Verletzungen und so weiter. Er ist der Einzige, der helfen kann. Ich darf euch eine kleine Geschichte erzählen. Im Februar 2013 sitze ich in meinem Büro, kommt ein Anruf, wie sich herausstellt, aus Bielefeld. Also diese Stadt gibt's doch, ja. Kommt ein Anruf aus Bielefeld, ein junger Mann ist dran, ein Bruder, ein Russlanddeutscher, und er sagt, Herr Block, ich habe Ihre Telefonnummer irgendwo hergekriegt und ich muss Ihnen leider sagen, meine Frau hat sich von mir getrennt, hat unsere zwei kleinen Mädchen mitgenommen und Scheidung eingereicht. Inzwischen sind wir geschieden. Ich möchte von Ihnen die Erlaubnis, dass ich mir jetzt auch eine andere Frau suchen darf, sagt er zu mir. Ohne dass ich ihn sehe, ja? Nur am Telefon. Bis dahin habe ich ihm zugehört. Dann habe ich gesagt, so mein lieber Freund, jetzt hast du aber gerade den Richtigen angerufen. Ich habe dir was anderes zu sagen. Das ist deine Frau. Mit der hast du einen Bund geschlossen, der ein Leben lang gilt. Wieso hast du sie gehen lassen? Hol sie dir zurück. Und er hat mir später erzählt, ich hätte das mit einer solchen Wucht gesagt. Ich bitte euch, meine schwachen Worte. Aber für ihn mit so einer Wucht, dass es ihn in Bielefeld vom Sofa auf den Fußboden gedrückt hätte. Also da hat scheinbar ein anderer zu ihm geredet. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, hey, leg ihr einen Strauß Blumen vor die Tür und schreib einen Brief, ohne einen Vorwurf, ohne eine Spitze, und sag ihr, dass du bereit bist, sie zurückzunehmen. Ich habe ihm ein paar Tipps gegeben, das Gespräch war zu Ende, nach 2 Wochen hatte ich das vergessen. Im November 2013 komme ich zu Ehevorträgen nach Bielefeld, in eine Mennoniten-Brüdergemeinde, kommt nach einem Vortrag ein Mann zu mir und sagt, Herr Block, kennen Sie mich? Ich sage, nein. Ja, ich bin doch der Willi. Ich habe doch angerufen da im Februar. Sage ich, ja, Willi, was willst du mir denn sagen? Ja, ich möchte Ihnen sagen, meine Frau ist zu mir zurückgekommen. Ich sage, wie bitte? Deine Frau? Ja, bringen Sie morgen Abend mit. Ich möchte Sie gerne kennenlernen. Sagt er, wieso denn? Da ist sie doch. Ihr könnt mir glauben, dass ich die Erlaubnis habe, dieses Foto zu zeigen. Ich habe es euch auch vor 2 Jahren schon mal gezeigt, aber nur in Klammern. Ich habe die Erlaubnis, auch Ihre Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst. Jetzt kann auch der Sebastian sein Gedächtnis noch mal prüfen. Wenn ich euch erzähle, was Gott getan hat, um dieser Frau, Olga Maas, zu zeigen, dass sie zurück muss zu ihrem Mann. Sie hatte eine sehr gute Beziehung zu seiner Mama. Das war ihre Schwiegermama. Gute Beziehung. Manche denken, was ist flüssiger als Wasser? Die Schwiegermutter, die ist überflüssig, ja? So dürft ihr nicht denken. Sie hatte eine gute Beziehung zu ihrer Schwiegermutter. Und dann hörte sie, die sei krank. Die sei erkrankt. Dann sagte sie sich, die besuche ich. Das ist doch egal, auch wenn wir geschieden sind, die besuche ich. Und sie besucht die Schwiegermutter und während des Besuchs stirbt die Schwiegermutter in ihren Armen. Die war nicht todkrank, die war nur krank. Und sie hält die tote Schwiegermutter auf den Armen. Und in dem Moment hat Gott zu ihr geredet und sie wusste, sie muss zurück zu ihrem Mann. Sie hat einen falschen Weg eingeschlagen. Und schon auf der Beerdigung haben sie die ersten Bande wieder geknüpft. Im April 2014 waren sie in Bielefeld auf dem Standesamt und haben die Scheidung annulliert. Da brauchst du ungefähr so einen Stapel Papiere. Mach das nicht, lass dich nicht scheiden, dann musst du auch nicht hier, ja. Und im Juni 2014 wurden sie in Herford, in einer Baptistengemeinde, die ich kenne, beide getauft, alle beide. Das hat Gott getan. Das ist ein Wunder vor meinen Augen. Ich war da so ein winziges Rädchen in diesem Vorgang. Das hat der Herr getan. Aber stellt euch vor, ich hätte zu Willi gesagt, als er angerufen hat, was? Die ist weg, lass sie sausen, mach die Augen richtig auf, such dir eine neue. Ich sage euch, ich hätte mir lieber die Zunge abgebissen, als das zu sagen. Gott hasst Scheidung. Sie waren geschieden, aber ihr habt's gehört, sie haben die Scheidung annulliert und sie leben wieder zusammen. Letztes Jahr im September war ich in Bielefeld, Wen sehe ich? Was zeigen Sie mir? Sie haben eine dritte Tochter. Jetzt haben Sie nochmal im letzten Jahr eine dritte Tochter bekommen, wie ein Siegel für Ihre Ehe. Und Sie helfen jetzt anderen Paaren, die in Krisen gekommen sind. Gott hat dieses Wunder getan und das soll eine Botschaft sein an alle von euch. Wer schon mal an Scheidung gedacht hat in seinem Herzen, verwerft diesen Gedanken. Das ist keine Lösung. Es ist immer zu früh aufzugeben. Ich weiß, räumliche Trennung muss manchmal sein, wenn Männer gewalttätig werden, trinken und ihre Frauen bedrohen und so weiter. Räumliche Trennung muss leider manchmal sein, aber das heißt noch lange nicht Scheidung, noch lange nicht. Und darum habt Mut, investiert in eure Ehen, lasst es erst gar nicht so weit kommen und dann geht es weiter. Wenn man sich in der Familie auseinandergelebt hat, wenn unsichtbare, aber doch spürbare Mauern da sind zwischen Alt und Jung, zwischen Eltern und Kindern, wenn man sich nicht mehr versteht, wenn der Gesprächsfaden abgerissen ist, setzt eure Hoffnung ganz auf den Herrn. Er kann auch die Beziehung zu den Kindern wieder heil machen. Meine Frau und ich, wir haben montags immer einen Gebetsvormittag. Da nehmen wir uns Zeit und beten für viele, viele Anliegen. Da beten wir auch für eine Familie, die haben 4 Kinder und die Beziehung zu allen 4 ist schlecht, zu 2 ganz abgebrochen. Da haben sie von einem Sohn die Enkelkinder noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Es ist schwer, solche Beziehungen wieder heil zu kriegen, wenn sie mal zerbrochen sind. Darum, lasst sie gar nicht abreißen, lasst sie nicht zerbrechen, bleibt dran bei euren Kindern. Wenn du im Dienst für den Herrn Enttäuschungen erlebt hast, wenn Menschen über dein Haupt gefahren sind, das kann passieren, in der Gemeinde, du machst irgendwas und ach, dann werden dir falsche Motive unterstellt und du erlebst Enttäuschung. Die Bibel ist ganz realistisch, die Bibel spricht davon, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir als Christen enttäuscht werden können. Da habt ihr ein paar Beispiele, nur ein paar Beispiele. Enttäuschung durch eigenes Versagen. Wenn einem etwas passiert ist, wo man dachte, nein, das werde ich doch nicht mehr tun. Diese Sünde werde ich doch nicht mehr begehen. Und dann ist es doch passiert. Römer 7. Ihr kennt hoffentlich dieses Kapitel. Wenn Missverständnisse und Streit entstehen, Paulus, so ein geistlicher Mann, und Barnabas, sie mussten sich trennen. Es ging nicht zusammen. Und manchmal, das war aber sicherlich eine große Enttäuschung, als sie sich damals getrennt haben. Enttäuschung durch körperliche Handicaps, das haben wir gestern Abend hier besprochen. Als Paulus diesen Pfahl im Fleisch hatte und so gelitten hat darunter und 3-mal gefleht hat, dass Gott ihn wegnehmen möchte, bis er erkannt hat, dass das eine gesegnete Last war. Und Enttäuschung durch Drangsal und Verfolgung. Paulus dachte einmal, er ist am Leben verzagt. Er dachte, das war's jetzt. Jetzt kann ich abschließen, jetzt werde ich gleich im Himmel sein. Aber es war noch nicht so weit. Enttäuschung durch die Verseuchung der Gemeinden mit Irrlehre, bei den Galatern, Gesetzlichkeit, bei den Kolossern, Esoterik, Gnosis. Heute würden wir sagen Esoterik und was alles in die Gemeinden eindringt. Emergentes Denken und, ach, ich will gar nicht alles aufzählen, ja, was da alles in die Gemeinden eindringen kann. Enttäuschung durch verletzende Vorwürfe von Geschwistern. Die Korinther, die waren nicht zimperlich mit Paulus, die haben ihm ganz schön zugesetzt. Und noch ein letztes Beispiel. Enttäuschung durch das Scheitern von Mitarbeitern. Demas hat die Welt lieb gewonnen und ist auf und davon. Wir haben das auch einmal erlebt, dass ein Mitarbeiter, mit dem ich viele Jahre ganz eng zusammengearbeitet habe, er hat von jetzt auf nachher seine Frau und seine 4 Kinder verlassen und ist ab ins Ausland. Ein Beamter, früh pensioniert, ab ins Ausland und da lebt er heute mit einer anderen Frau in Ungarn. Das hat unsere Gemeinde damals so durchgeschüttelt, das könnt ihr gar nicht glauben. Da haben die Kinder, die haben geweint. Das hat wirklich, das brauchte viel Gnade, dass da nicht noch mehr Schaden entstanden ist. Aber Enttäuschung war es allemal. Ihr seht nur ein paar Beispiele für Enttäuschung. Nochmal zurück zum Adler. Wenn wir in der Krise sind, gibt es nur einen Weg. Wenn der Adler mal in die Mauser gekommen ist, der kommt dann nicht mehr raus, bevor er seine alten Federn abgeworfen hat. Und bei uns in der Krise das Gleiche. Das Alte muss einfach immer wieder abgelegt werden. Die Dinge, die uns beschweren. Der Hebräerbriefschreiber spricht von den Sünden, die uns umstricken und runterziehen. Die Dinge müssen wir immer wieder ablegen und auch Bitterkeit und Vorwürfe und Hadern und all diese Sachen, die uns festhalten wollen und runterziehen, ablegen. In Micha steht plötzlich in Kapitel 1 mittendrin dieser Satz, der Zusammenhang gibt gar nichts her. Mache dich kahl wie ein Adler. Die Bibel weiß also davon, dass Adler auch in diese Mauser kommen, wie jeder andere Vogel. Nur bei den Adlern ist es meistens nur einmal im Leben. Und wir müssen uns auch manchmal kahl machen. Darf ich nochmal auf David zurückkommen? Wenn er den Psalm geschrieben hat, in dieser Zeit, als Absalom sich gegen ihn erhoben hatte, wisst ihr, wie die Sache weiterging? David musste fliehen aus Jerusalem. Wisst ihr, wie er geflohen ist? Alle konnten sehen, dass er sich unter seine Schuld beugt. Er war in Sack gekleidet, Sacktuch, Asche auf dem Haupt und barfuß. Jeder konnte sehen, alle seine Männer, die ganzen Einwohner von Jerusalem haben gesehen, David macht einen Bußgang. Nicht nach Canossa, wie Heinrich der Vierte, sondern er ist rausgegangen aus der Stadt Jerusalem nach Süden, durch das Kidron-Tal, zum Garten Gethsemane und dann weiter in die Wüste Juda. 1000 Jahre später ist ein anderer denselben Weg gegangen, auch ein Bußgang, aber nicht für seine Sünden, sondern für unsere. Der Jesus, 1000 Jahre später, geht den gleichen Weg wie David, als er vor Absalom geflohen ist. David hat sich kahl gemacht, das heißt, er hat öffentlich zugegeben, ich habe versagt in Ehe und Familie. Ich habe versagt, ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Alle konnten es sehen, dass er sich beugt. Er hat sich kahl gemacht. Und Gott hat ihn später wieder eingesetzt als König. Er blieb ein Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl er so schwer abgestürzt war, aber er blieb ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er auch richtig mit seiner Schuld umgegangen ist. Mach dich kahl wie ein Adler. Ich glaube, auch wir müssen uns immer wieder einmal kahl machen, wenn wir in die Seelsorge gehen, wenn wir bei einem Bruder, bei einer Schwester auch mal Sünden bekennen. Das ist immer demütigend. Niemand von uns macht das gerne, ich auch nicht. Aber ich habe einen Freund, ich habe schon von ihm gesprochen. Wir bekennen uns auch immer wieder gegenseitig unser Versagen. Und das ist gut für unsere geistliche Gesundheit. Sich kahl machen und dann kommt wieder Erneuerung. Und wenn ich über den Adler spreche, darf dieses Wort aus dem Propheten Jesaja nicht fehlen. Ich suche die ganze Zeit mein Glas. Jetzt habe ich es gefunden. Da steht es und sagt kein Wort. Habe ich vorhin vergessen, wieder an den richtigen Platz zu stellen. Ihr seht, Jesaja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie fliegen und oder auffahren und nicht müde, nicht matt werden, dass sie, kann es nicht richtig lesen von hier, wandeln und nicht müde werden. Ja, das herrliche Wort von Jesaja. Und das erleben wir, wenn wir uns kahl gemacht haben, wenn wir durch die Krise, durch die Mauser durchgegangen sind. Dann können wir wieder auffahren mit Flügeln. Ein letzter Gedanke. Da seht ihr nochmal einen Adler, aber ein bisschen anderes Bild. Ne? Vorhin haben wir schon tolle Adler gesehen auf der Jagd und so. Der da, der sitzt in Stuttgart in der Wilhelma. Das ist der Stadtzoo von Stuttgart. Die schwäbischen Kinder, die wollen auch mal einen Adler sehen, ja. Und da haben sie da einen, diesen armen Gesellen, haben sie da in den Vogelkäfig eingesperrt. Der kann mal so ein bisschen wackeln mit den Flügeln, aber fliegen kann der nicht. Der ist gefangen. Und an dem Bild ist mir aufgegangen, Sünde ist nicht Eigenschaft. Sünde ist immer Gefangenschaft. Man kann nämlich mit den besten und edelsten Eigenschaften, die hat er, da die besten Flugeigenschaften, kann man trotzdem in der Sünde gefangen sein. Die Leute im Nationalsozialismus oder in irgendeinem Ismus, das sind doch nicht immer Bestien, das sind zum Teil wunderbare Ehemänner, treusorgende Familienväter, hilfsbereite Nachbarn, ganz angenehme Zeitgenossen, aber gefangen in irgendeiner Ideologie. Gefangen. Man kann völlig in der Sünde gefangen sein, mit besten und edelsten Eigenschaften. Und wenn mir heute Nachmittag jemand zuhört, der sagt, ja, du hast jetzt vom Loben gesprochen, hier lobe den Herrn, meine Seele, ich weiß gar nicht, für was ich Gott loben soll. Vielleicht, wenn es morgen Nachmittag, Mittag, am Sonntag ein gutes Mittagessen gibt oder es schön sommerlich warm bleibt, dafür kann ich Gott vielleicht loben. Aber weißt du, was der vornehmste Grund ist, warum wir Gott eine Ewigkeit lang loben werden? Wenn wir die Erfahrung gemacht haben, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Wer die Erfahrung gemacht hat, der weiß, warum er Gott loben kann. Der wird ihn nicht nur für gutes Essen oder schönes Wetter loben. Und ich habe nur noch diese eine letzte Folie. Unser Jesus Christus, darf ich das so sagen, am Ende dieser Botschaft, er kam doch vom Himmel herab, er hat im Bild gesprochen sein göttliches Gefieder abgelegt und hat sich entäußert, sagt die Bibel, und ging ans Kreuz, hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und wir stellen ihn oft dar, wenn er dargestellt wird, wie er am Kreuz hängt, mit einem Lendentuch. Und das müssen wir auch so machen, aus ästhetischen und pietätischen Gründen. Müssen wir das machen, aber wir wissen aus der Geschichte, dass die Gekreuzigten bis zur letzten Schande und Ehrlosigkeit erniedrigt waren. Die hingen nackt am Kreuz. Unser Herr Jesus, der hat sich wirklich kahl gemacht. Der ist gekommen und hat seine wahre Größe als der Sohn Gottes abgelegt, hat sich so erniedrigt am Kreuz. Und jetzt können wir alle kommen und können unsere eingebildete Größe ablegen. Das ist es, was wir ablegen müssen. Unsere eingebildete Größe. Stolz kann ich nicht besser definieren als eingebildete Größe. Wenn wir kommen zum Kreuz und sagen, danke, Herr Jesus, da hast du auch meine vielen Sünden, die offenbaren und die verborgenen, getragen an diesem Kreuz. Und da kommen wir einmal hin und bringen die ganze Schuld unseres Lebens. Und wenn wir gläubig geworden sind, dann müssen wir immer wieder zu dem Kreuz kommen und uns kahl machen, so wie er sich für uns dort kahl gemacht hat und sein göttliches Gefieder abgelegt hatte. Ich hoffe, ich darf das so ausdrücken. Es steht so nicht in der Bibel, aber ich wollte es so in diesem Bild sagen und darum auch mit diesem Kreuz schließen. Erneuerung in Krisen, die findet statt am Kreuz. Wenn wir zum Kreuz kommen, alles ablegen, was uns beschwert und umstrickt, und dann können wir wieder auffahren mit Flügeln wie Adler. So, wir sind ein bisschen früher fertig, das darf auch mal sein. Es gibt längere Botschaften und kürzere. Und jetzt sind wir fertig und werden gleich eine schöne Pause haben. Ich habe eben erwähnt, ein Buch, das meine Frau geschrieben hat, nachdem sie durch diese Krise durch war. Ich weiß gar nicht, ob ich es dabei habe, vielleicht eins nur. Dunkle Stunden in der Nachfolge. Das war, als sie da durchgegangen ist, durch diese schwere Zeit. Und dann hat ihr Gott dieses Buch geschenkt. Und ich bin ja immer der Erste, der die Bücher meiner Frau lesen darf, lesen muss, Korrektur lesen muss. Aber immer wieder kommen Schwestern zu mir, die mir sagen, bitte nimm deiner Frau ein Dankeschön mit und sage ihr, das Buch hat mir sehr geholfen. Das freut mich und dann danke ich dem Herrn und gebe ihm die Ehre dafür. Wir haben eben von der Ehe gehört. Ich habe am Donnerstagabend auch schon mal ein paar Sätze gesagt dazu, habe auch dieses Heft schon vorgestellt von Paul Woscher, Der Zweck der Ehe. Ich wünschte, alle Verheirateten würden das lesen. Es ist nicht lang, aber es hat sehr in sich, dieses Heft, Der Zweck der Ehe. Und weil wir eben auch von Scheidungen gehört haben, von Willi und Olga, die schon geschieden waren, die haben in dem Sinn nicht wieder geheiratet, ja. Die haben ihre Ehe, die nur auf dem Papier geschieden war, aber doch nicht vor Gott, haben sie wieder reaktiviert sozusagen. Wiederheirat ist Ehebruch, heißt dieses Buch, es sei denn, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und der Mann, der David Pawson, von dem einige auch das Markus-Evangelium mitgenommen haben, dieser, das ist das zweite Buch, das auf Deutsch gibt von ihm, ich habe es auf Englisch gelesen, er behandelt alle Stellen, die in der Schrift etwas sagen zu dem Thema Wiederheirat, alle, systematisch und kommt zu einem Ergebnis, mit dem ich voll und ganz einverstanden bin. Das muss nicht jeder lesen, aber wer da interessiert ist an diesem Thema, ich kann es sehr empfehlen, sonst hätten wir es nicht auf Deutsch gedruckt. Und noch ein letztes, Fritz Binde, wissen schon einige von euch, ist mein persönlicher Lieblingsautor, ein Ostdeutscher, ein Thüringer, Uhrmacher-Geselle gewesen, aber so begabt, er konnte nicht studieren, hat alles autodidaktisch, hat gelesen, was er nur lesen konnte, hat sich philosophisch gebildet, war auf dem Weg, Politiker zu werden. Manche haben ihm eine Karriere bis zum Reichskanzler zugetraut damals. Und dann liest dieser Mann mit 33 Jahren zweimal hintereinander das Buch »Der Weg dem Lamme nach« von Steinberger und bekehrt sich 1903 und wird später Evangelist und Autor, und es gibt etliche Bücher von ihm heute noch, auch das hier, das ich selbst überarbeitet habe, das noch in altem Deutsch war von vor 100 Jahren, und ich habe es überarbeitet und wir haben es neu gebracht, Genesene Seelen, ein Lehrroman, kein Unterhaltungsroman. Hier sind zwei Männer in der Krise, einer davon, glaube ich, ist autobiografisch, da meint er sich selbst. Da finden zwei durch die Krise, durch zur Erneuerung. Und darum zeige ich hier bei diesem Thema das Buch Genesene Seelen. Also ich muss euch noch warnen, macht nicht den Fehler und fangt dieses Buch abends an zu lesen. Ich habe das mal auf einer KFG-Konferenz empfohlen, sogar der Wolfgang Bühne weiß, da hat ein Bruder sich das Buch vom Büchertisch mitgenommen, der war schon 73 und er fing in Rehe abends an zu lesen und es hat ihm die ganze Nacht gekostet. Er konnte nicht aufhören, es ist so spannend geschrieben, so ein Spannungsbogen, ganz genial gemacht, hat ihn die Nacht gekostet. Also macht es nicht so wie, lest lieber am Tag, wenn ihr das lesen wollt, Genesene Seelen von Fritz Binde. So, ich denke, auch jetzt stehen wir auf und schließen diese Botschaft mit Gebet ab und dann sagt uns der Sebastian, wie es weitergeht. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir für die ganze Bibel und ganz besonders heute für die Psalmen, auch für diesen wunderschönen Psalm 103, den wir lieben. Danke auch für dieses Bild vom Adler, vom Jungwerden. Und Herr, wir alle haben schon Krisen erlebt. Vielleicht haben wir auch noch Krisen vor uns. Vielleicht ist jemand gerade in der Krise. Lass ihn diese Erfahrung machen. Gib, dass er bereit ist, sich kahl zu machen, alles abzulegen, alle groben und alle feinen Sünden, alles vor dem Kreuz sich zu entledigen und dann die Erneuerung zu erfahren. Herr, hilf uns auch, wenn wir in Krisen sind, wie wir gehört haben, in Ehe, in Familie, berufliche Hinsicht, gesundheitliche Krisen, Enttäuschungen erlebt haben, was es immer sei. Lass uns nicht stehen bleiben in der Krise. Mach du uns heute selbst Mut, weiterzugehen, auf dich zu schauen und aufzufahren mit Flügeln, wie ein Adler. Darum dürfen wir dich jetzt von Herzen bitten, im Namen unseres Herrn Jesus. Amen.